Ja, wunderschönen guten Morgen. Schön mal wieder hier bei euch zu sein. Ich war tatsächlich noch nie hier in diesem Gebäude mit euch. Ich war zuletzt, glaube ich, in irgendeinem, wie hieß das? Kloster? Nein, war kein Kloster, war irgendein Kongresszentrum, kein Kloster. Wie komme ich auf Kloster? Keine Ahnung. Jedenfalls freut es mich, hier zu sein. Ihr habt einen herrlichen Bach, der hier fließt. Wer auch immer dieses Gebäude gebaut hat, er hat es schön gebaut. Es ist schön, heute Morgen hier zu sein. Ich hatte während der Herfahrt hatte ich einen Gedanken, der mir irgendwie kam, von dem ich irgendwie empfinde vorneweg, dass das für einige Leute entscheidend sein könnte oder einfach so ein Wort der Ermutigung. Und zwar ist es so, dass meine große Tochter Naemi, ja vielleicht sage ich das, ich bin für diejenigen, die mich nicht kennen, Manuel Henkel, 44 Jahre alt, mittlerweile 4 Kinder, sehr enge Taktung, die würde ich nicht empfehlen, aber wir, also die größte ist 6, dann haben wir 4, dann haben wir 2 und dann haben wir 3 Monate. So, somit hat sich die Frage nach den Hobbys auch erübrigt, oder? Hobbys gibt's nicht. Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Ganz liebe Grüße, die wären grundsätzlich auch voll gerne mitgekommen, allerdings eine ist krank, da nieder, seit diversen Tagen, aber es geht langsam aber sicher aufwärts. Und für den Fall, dass ich ein bisschen steif wirken sollte heute Morgen, ich habe es irgendwie auch tatsächlich im Nacken, heute Nacht, gestern war das schon in der Schulter und heute ging es dann irgendwie im Nacken fröhlich weiter. Ich habe es nicht bestellt, ich habe nicht vor, es zu behalten, aber nur so für den Fall, dass ich so ein bisschen, Aber ich war bei meiner großen Tochter Naemi, die jetzt vor 3-4 Wochen hatte ich mein erstes Elterngespräch, auch so eine Sache, oder? Erstes Elterngespräch, ich weiß nicht, für die Eltern unter uns, wenn ihr euch erinnert. Und dann saß ich mit ihr und gegenüber, so eine kleine Bank, und dann saßen da die anderen beiden Lehrerinnen, tolle Frauen, echt tolle Pädagogin. Ich habe mir gedacht, wenn ich solche Lehre gehabt hätte, wäre aus mir auch was geworden, oder? So, nee, die sind echt toll an der Stelle. Und das Krasse war, das kannte ich so nicht, meine Tochter sollte sich selber bewerten. So, die Lehrerin, die hat irgendwie so drei so Pflanzen, Plastikpflanzen, so Bilder, hat sie auf den Tisch gelegt. Und dann hatte sie ganz, ganz viele unterschiedliche kleine Plättchen und dann hat sie gefragt, ja, was denkst du denn? Also links ist eher nicht so doll, Mitte ist Mitte und rechts ist gut. Ne? Und dann wurde ihr immer wieder eine Frage gestellt und erstaunlicherweise hat sie sich richtig, richtig toll selber eingeschätzt. Ich war richtig erstaunt. Und dann gab es 2-3 Momente, da hat sie sich schlechter eingeschätzt. Und dann hat die Lehrerin gesagt, hey, hier warst du an der Stelle aber echt sehr selbstkritisch. Ich würde dich hier einordnen. Und während der Fahrt hierher wurde mir das ganz, ganz stark zu einem Impuls, dass Gott zu einigen heute Morgen genau das sagt. Hey, hör auf, so selbstkritisch zu sein. Hör auf, ständig zu meinen, es reicht nicht, du bist nicht gut genug. Andere sind besser, die ganze Vergleicherei, all das kannst du bleiben lassen. Und darüber hinaus, dass ich uns daran erinnern darf, dass Gott, das beziehungsweise der Heilige Geist, auch wenn es diese Verse gibt von, er wird uns überführen von Sünde und von Gerechtigkeit, ja, der Job des Heiligen Geistes, sein erster und dringlichster Job in deinem und meinem Leben ist nicht, dass er dich die ganze Zeit daran erinnert, was du alles für Mist baust, okay? So, nimm das vielleicht heute Morgen als eine ganz persönliche Ermutigung, dass du gemeint bist. Du darfst dieses Selbstzerfleischen, dieses ständig nach dir gucken und graben, wo reicht es nicht, darfst du bleiben lassen. Pack's ans Kreuz und nimm neu diesen Stand ein, diesen Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Amen. Ich habe... Während meines Studiums musste ich diverse Bücher lesen. Und eines dieser Bücher, es war Teil des Studiums und es trug den sang- und klangvollen Namen The Purpose-Driven Church. Und es hat dann auch eine deutsche Übersetzung gefunden und kam auf den Markt in Deutschland als Kirche mit Vision. Und es war ein spannendes Buch mit diversen guten Ansätzen und garantiert auch tollen Tipps. Die Kurzfassung ist, du kannst es dir dann sparen, es zu lesen. Es geht so um die Zielstrebigkeit in der Kirche, oder? Was du alles richtig machen musst und was du tun musst und wie und was. Und ich will das nicht völlig ins Negative ziehen, da sind definitiv, waren da einige Punkte drin, die gut und die wichtig sind. Und ihr habt es vielleicht selber auch schon mitbekommen, dass es ganz, ganz unterschiedliche Kirchen gibt. Und es gibt beispielsweise Kirchen, die sind, wie soll man sagen, personengetrieben. So, da ist ein starker Leiter und dieser, mit diesem Leiter steht und fällt alles. Ja? Und er ist der Tonangeber und er ist derjenige welcher. Und ganz, ganz oft ist es dann so, dass nach ihm es ganz, ganz schwierig wird. Erst kommt er, dann kommt ganz, ganz lange nichts und dann kommst du und ich, oder? So diese Art, also personengetriebene Kirchen. Dann gibt es Kirchen, die ganz, ganz stark über und von ihrem Programm herkommen. So die einzelnen Gruppen und die einzelnen Programme und das, wo sich jeder Einzelne so einordnet und zu Hause fühlt, dass so sein Tribe irgendwie ist. Also diese programmorientierten, programmgetriebenen Kirchen. Und dann gibt es diese Kirchen mit Vision. Diese getriebenen Kirchen, angetrieben von Vision, wie ich es gerade beschrieben habe. Und ich würde heute Morgen sehr gerne für noch eine weitere Art der Kirche werben. Und das ist Kirche getrieben, und ich bin mir bewusst, das ist jetzt an der Stelle auch so ein falsches Wort. Ich würde es eher ersetzen durch bewegt. Kirche bewegt von der Gegenwart Gottes. Und so, hey, Vision ist schön und gut und Vision ist mit Sicherheit wichtig. Ohne Vision verwildert das Volk, oder? So, da gibt es Stellen in der Bibel, die die Notwendigkeit und die Wichtigkeit von Vision betonen. Aber wisst ihr, ich empfinde stärker und stärker, je länger ich so im Pastorenjob tätig bin, dass wenn es eine Sache gibt, die die Kirchen in Deutschland, die unsere Kirche, eure Kirche, ich würde sagen, jede Kirche, egal was für eine Kirche es ist, benötigt, dann ist es die Gegenwart. Dann ist es Gegenwart Gottes. Mehr als Personen, mehr als Programme, mehr als Vision, so wichtig und anteilmäßig das auch sein mag. Kirche muss wieder ein Ort der Gegenwart Gottes sein und werden. Ich glaube, das ist was Gott auf dem Herzen hat. Gottes Gegenwart ist unser allergrößter Schatz. Nur ich vermute, dass uns das oftmals zu wenig bewusst ist. Wir haben es aus den Augen verloren. Gott beschreibt sich selbst in der Bibel, er beschreibt sich als allgegenwärtig. Er ist überall und das ist großartig und das ist theologisch korrekt und das ist wahr und ja und Amen dazu. Aber es gibt auch Momente und Stellen in der Bibel, wo Gott oder wo beschrieben wird, dass Gott, der überall ist und der allgegenwärtig ist, dass er sich manifestierte. Das bedeutete, dass er selber, dass sein Wesen, dass was ihn ausmacht als Gott, dass es sichtbar wurde, dass es fühlbar, dass es spürbar wurde, dass es sich manifestierte. Und so wurde und wird Gott für Menschen fühlbar, sichtbar und zu erkennen. Und so macht er sich bekannt. Ich las die Geschichte von dem dreijährigen Jungen. Und dieser dreijährige Junge, der war bei seiner Tante zu Besuch und hat da irgendwie auch übernachtet. Und als es dann Abend wurde, hat er sich in ein Zimmer gelegt und da war es dann dunkel. Und irgendwie bekam er Angst und er versucht oder nahm Kontakt mit seiner Tante auf, die irgendwie da eine Tür weiter war, weiß ich nicht, war die Tür ein Spalt offen. Und der Junge sagt, Tante, also fing an zu weinen und rief dann, sagt, hey, Tante, sprich mit mir. Ich habe Angst, es ist dunkel. Daraufhin sagt die Tante so, wenn ich mit dir spreche, was soll dir das bringen, oder? Dann ist es nach wie vor dunkel. Woraufhin der Junge sagte, hey, wenn du sprichst, wird's hell. Wenn du sprichst, dann wird es hell. So, was sagt uns das? Das bedeutet, dass der Junge grundsätzlich, er hatte keine Angst vor der Dunkelheit, sondern das, wovor er Angst hatte, war die Abwesenheit seiner Tante. Und was er brauchte, um sich sicher zu fühlen, das war ihre Gegenwart, dass sie da war. Und wisst ihr, ich glaube, das Gleiche ist für dich und für mich, für unsere Beziehung zu Gott steht und stimmt. Das Wissen, dass du und ich, dass wir einen barmherzigen, gnädigen, geduldigen Gott als Vater haben, ist die Grundlage dafür, dass wir in Sicherheit unser Leben meistern können. Wenn wir ein Verständnis davon haben, dass er Yin und Yang ist, je nachdem, wie wir gerade drauf sind oder wie es uns geht oder ob wir unsere Bibel gelesen haben und unsere Gebete gesprochen haben, dann ist es eher Religion. Und im zweiten Buch Mose, da begegnet uns oder wir finden dort einen Mann, der wie kein zweiter bewegt war von der Gegenwart Gottes. Der wie kein zweiter gesagt hat, hey, wir werden es gleich sehen. Ohne Gegenwart war er nicht bereit, sich vorwärts zu bewegen. Hört mal, was er sagt. Mose, sein Name für diejenigen unter uns, die schon überlegt haben, wer könnte das sein, Spider-Man, Batman? Nein, Mose. Okay, Mose. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 33, ab Vers 15, da heißt es, und er sprach zu ihm. Und das ist hier ein Gespräch, was Mose mit Gott führt. Deshalb, er sprach zu ihm. Also Mose spricht hier zu Gott, ja? Und er sagt, wenn dein Angesicht, und das ist jetzt spannend, wenn man englische Übersetzungen übersetzen an der Stelle, wo hier Angesicht steht, steht da Presence, da steht Gegenwart. Das heißt, wenn er sagt, wenn dein Angesicht, wenn deine Gegenwart, wenn die nicht mitgeht, hey, so führ uns nicht von hier hinauf. Und woran soll es denn erkannt werden, dass ich Gnade gefunden habe in deinen Augen, ich und dein Volk? Nicht daran, dass du mit uns gehst. Und wir ausgesondert werden, ich und dein Volk aus jedem Volk, das auf dem Erdboden ist. Ey, Mose war definitiv ein Visionär, oder? Absolut. Mose war auch definitiv zielstrebig. Aber er wusste, das reicht nicht. Visionär sein, zielstrebig sein, alleine, das reicht nicht. Mose hatte, denke ich, eine Offenbarung davon, dass der wusste, dass jedes Ziel, völlig unabhängig davon, wie toll das auch sein mag, dass Ziele dazu führen können, dass wir als Menschen von ihnen getrieben werden. Dass das Ziel das wird, was uns antreibt, und das war für Mose nicht erstrebenswert. Für ihn war nicht der Weg das Ziel. Mose wusste, was seine Aufgabe war. Mose wusste, was seine Berufung war. Er wusste, hey, mein Job ist es, das Volk rauszuführen aus Ägypten, aus der Sklaverei, rein in das Land, wo Milch und Honig fließt. Oder? Amen. Kanaan. Er wusste, was seine Aufgabe war. Allerdings wollte er etwas. Mose wollte etwas, was für ihn größere Bedeutung, eine viel enormere Wichtigkeit und Notwendigkeit hatte, als dieses Ziel, seine Aufgabe und seine Berufung zu erfüllen. Und das war die Gegenwart. Die Gegenwart Gottes. Ja, Ziele, Visionen, Programme, Personen, Perspektive, all das ist wichtig. Aber nicht ohne bzw. anstelle von der Gegenwart. So oft passiert es uns, dass wir den Karren vor das Pferd spannen und uns dann wundern, dass nichts vorwärts geht, oder? Mose wusste zwei wichtige Dinge über die Gegenwart Gottes, die wir vielleicht noch nicht wissen oder noch nicht kennengelernt haben, oder aber vielleicht wusstest du sie mal und du hast sie vergessen, das ist auch möglich. Wir haben es gerade gelesen, Mose stellte, es wird klar in diesen zwei Fragen, die er Gott stellt in diesem Gespräch. Das erste, hey, wie soll jemand wissen, dass ich und dass dein Volk, dass wir Gnade gefunden haben vor deinen Augen? Das ist das Erste. Und das Zweite, was wird dein Volk sonst von allen anderen unterscheiden? Und wisst ihr, an dieser Stelle, in diesem Abschnitt, ich persönlich glaube, das ist der Schlüssel für Erweckung. Das ist der Schlüssel für Gemeindewachstum, das ist der Schlüssel für alles. Aber diese beiden Dinge, Gemeindewachstum, Erweckung, sind zweitrangig. Um die geht's in den Versen nicht. Sondern es geht primär um die Gegenwart. Es geht einfach um die Gegenwart Gottes. Mose wusste, dass es die Gegenwart Gottes war und ist, die sie, die ihn selber und dann auch das Volk von allen anderen Menschen und Völkern auf der Erde unterscheidet. Er wusste, Gottes Gegenwart ist das Kriterium. Gottes Gegenwart ist das alleinige Unterscheidungsmerkmal. Mose wusste auch, dass die Gegenwart Gottes das Volk Israel besser führen und leiten würde als alles andere. Als, vor allem auch als ein bloßes Ziel, weil das Ziel hatten sie. Gott hat gesagt, hey, ich werde euch aus der Sklaverei rausführen. Da hast du das Ziel. Aber Mose hatte die Offenbarung, hey, das Ziel alleine, es ist nicht ausreichend. Es wird nicht reichen. So Ziele, Aufgaben und Visionen alleine, wisst ihr, was da passiert, wenn die Gegenwart fehlt? Die lassen uns fleischlich werden. Ein Ziel, eine Vision, ein Programm, andere Menschen haben und tragen. Ich sage nicht, dass es alles schlecht ist, aber es trägt das Potenzial in sich, dass es fleischlich wird. So früher oder später fangen wir an und wir packen unsere Brechstange auf und wir hebeln und wir sagen, es muss doch irgendwie gehen. Wir werden das Ding schon zum Wachsen kriegen. Die Kirche, den Dienst, die Kleingruppe, whatever. Ohne die Gegenwart Gottes, ihr Lieben, funktionieren die Dinge nicht so, wie sie funktionieren sollen, wie sie vom Schöpfer her erdacht und gewünscht sind. Ja, Gott schenkt Ziele, er schenkt Berufung, er gibt Aufgaben, aber er gibt auch die Motivation und das dahinter. Und das ist nicht das Ziel und das ist nicht die Aufgabe. Ein Junge ließ seinen Drachen steigen und irgendwie war es wolkig oder war es neblig. Habt ihr das auf? Kam jemand von Aalen? Rafa, du bist die Richtung gefahren. Ne? Das war erstmal echt depressiv. So, du startest in Aalen oder herrlichster Sonnenschein. Und dann kommst du in Königsbrunn und dann denkst du so, oh, meine Güte, was ist jetzt los? Und dann gibt es wieder erste Anteile, Hoffnung, Schimmer der Hoffnung, so, oder? Du kommst dann nach Heidenheim. Halleluja. Dann geht die Sonne langsam wieder so, bricht sie sich Bahn, so durch Wolken und Nebel. So, jedenfalls, wir waren bei diesem Jungen, da war es wahrscheinlich auch ein bisschen neblig, ein bisschen wolkig. Der Drachen stieg so hoch und man konnte ihn nicht mehr sehen. Und irgendwie läuft ein Mann vorbei und will ihn irgendwie piesacken oder triezen und sagt so, hey Junge, woher willst du überhaupt wissen, dass dein Drachen noch da ist? Du siehst ihn ja gar nicht mehr. Woraufhin der Junge sagt, ab und zu spüre ich so dieses Ziehen. Ich spüre so dieses Ziehen und wann immer es zieht, merke ich, der Drache ist noch da. Und wisst ihr, mit dir und mit mir ist es nicht anders. Du und ich können Gott nicht sehen. Ich habe Gott noch nie gesehen. Ich habe punktuell in ersten Ansätzen gesehen, was Gott tun kann. Aber ich habe ihn selber noch nie gesehen. Aber es gibt hoffentlich immer wieder diese Momente, wo es zieht. Wo es zieht in deinem Herz, wo du merkst, okay. So wie dieser Spürhund oder der nimmt eine Fährte auf. Das ist die Richtung. Da ist die Gegenwart. Mir nach. Mose konnte das Volk nicht antreiben. Getrieben wurden sie schon, oder? In Ägypten mit der Peitsche. Schneller, Ziegel brennen, was weiß ich, in der Matsche stehen. Israel war der härteste Haufen von Sturköpfen auf diesem Planeten. Ey, die waren noch nicht rum ums Eck, dann haben die schon gemault, oder? Aber in Ägypten, da hatten wir Knoblauch und da hatten wir Zwiebeln. Und es gab, weiß ich nicht, abgesehen von den Schlägen war ja eigentlich alles ganz cool, oder? Mann, oh Mann, du. Sie mussten geführt werden und Mose, der war so cool, der wusste das irgendwie im Innersten. Er hat es irgendwie gecheckt und gerafft. Hey, das Volk, das muss geführt werden. Und mehr noch, er wusste um seine Berufung. Ich bin davon überzeugt, Mose war relativ klar in seiner Identität und in dem, was sein Job war. Aber wer oder was leitete das Volk? Es war die Wolke bei Tag und es war die Feuersäule bei Nacht. Mose führte und leitete das Volk nicht. Weder die Wolken noch die Feuersäule waren übrigens auch irgendwie eine Sache, die Mose beeinflussen konnte. Mose konnte nicht sagen, so jetzt mal irgendwie Zähne putzen, zack, zack, und die Feuer löschen und dann geht's wieder los. Aber vielleicht ist es teilweise punktuell sogar passiert, wir wissen es nicht. Weil wann immer die Wolkensäule kam bei Tag, hieß es Aufbruch. Und dasselbe in der Nacht. Vielleicht hatte das Volk teilweise gerade sein Zelt aufgeschlagen, die hatten sich gerade irgendwie in ihre Schlafsäcke reingerollt und dann kam die Feuersäule. Und es ging weiter. Es hieß zusammenpacken, es ist gut jetzt hier, wir gehen weiter. Ihr Lieben, Ziele sind gut, Ziele sind wichtig, aber ohne die Gegenwart Gottes sind Ziele alles, was wir haben, und das ist für Kirche viel zu wenig. Gottes Gegenwart ist das, was uns unterscheidet. Und wenn die Gegenwart nicht da ist, dann unterscheiden wir uns ehrlicherweise nicht von irgendwelchen Karnickel-, Tauben- oder Hundesportvereinen. Es ist so. Mose wusste, wenn die Gegenwart uns begleitet, dann passiert aber auch was anderes. Dann werden die anderen Völker erkennen, sie sehen was. Die sehen, wow, da ist Gnade. Wow, da ist ein Fluss. Da ist Gunst. Da ist Erbarmen. Da gehen Dinge vorwärts. Da entwickeln sich Sachen. Darüber hinaus hat er verstanden, dass Gottes Gegenwart die zentrale Sache war, die sie von allen anderen unterschied. Die Gegenwart Gottes, dass es das ist, was sie auszeichnet. Und zwar nicht auf eine hochmütige, arrogante Art und Weise, so nach dem Motto, wir sind aber alle viel, viel cooler und viel, viel besser als ihr, sondern das Volk, er führte sie hinein in die Identität, dass sie gesagt haben, hey Leute, das sind wir nicht. Wir beten keine Götzen an, wir werfen uns nicht nieder vor irgendwelchen Götzen aus Stein, aus Ton, was weiß ich was, das sind wir nicht. Warum? Weil wir sind berufen als Volk. Wisst ihr, Gottes Gegenwart ist das, was Menschen anzieht. Gottes Gegenwart ist auch das, was Menschen heilt. Gottes Gegenwart ist das, was Zeichen und was Wunder und was all das wirkt, wonach wir uns in unseren Kirchen so sehr sehen, was wir aber absolut mitnichten produzieren können. Wir brauchen seine Gegenwart. Denn das Maß der Gegenwart Gottes, die, wenn wir uns treffen, spürbar manifestiert wird oder sichtbar wird, Stück für Stück. Ich denke, das ist eine Sache, die sich aufbaut. Das passiert nicht irgendwie einfach nur so, ne? Fällt nicht vom Himmel. Aber das wird die Menschen entdecken und erkennen lassen, dass was anders ist, dass wir ausgesondert sind. Die Frage ist, was suchst du in deiner Beziehung zu Gott? Suchst du Ziele? Suchst du Aufgaben? Suchst du diese Berufung? Hey, was ist meine Berufung? Und das ist mit Sicherheit nicht verkehrt, Gottes Ziele zu verfolgen, das klingt gut und das klingt schön, aber ohne die Gegenwart Gottes ist es so, dass wir das eigentliche primäre Ziel aus den Augen verlieren. Ein Ziel um des Ziels willen ist nicht erstrebenswert. Eine Berufung einzig und alleine um der Berufung willen ist nicht erstrebenswert. Die Frage ist, bist du zielorientiert oder bist du Gegenwart Gottes zentriert? Gottes Ziel ist, dass alle Menschen, alle Welt zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Oder Gottes Ziel ist, dass niemand in die Hölle kommt. Aber weißt du, es ist nicht das Ziel, das Menschen rettet. Es ist die Gegenwart, die rettet. Gottes Ziel ist, dass Menschen geheilt werden. Aber es ist nicht das Ziel, das heilt. Es ist die Gegenwart, die heilt. Gottes Ziel ist, dass Menschen befreit sind. Aber es ist nicht das Ziel, was einen Menschen befreit. Es ist die Gegenwart Gottes, die einen Menschen befreit. Was geschieht? Was sind das für Auswirkungen? Gibt es Auswirkungen in und durch die Gegenwart Gottes? Was sind das für Auswirkungen? Ich habe im Hinblick auf persönliche Erfahrung mit der Gegenwart Gottes definitiv noch Luft nach oben. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich habe erlebt, wie die Gegenwart Gottes im Leben von Menschen innerhalb kürzester Zeit Dinge bewirkt hat, die jahrelange Seelsorge nicht hingebracht haben. Und damit will ich nicht Seelsorge kleinreden, Hilfestellungen, dich auszutauschen, sich gegenseitig zu ermutigen, überhaupt nicht. Ich erinnere mich an den Gottesdienst in der Lobpreiszeit oder nach der Lobpreiszeit kommt der Moderator nach vorne und motiviert die Gemeinde einfach mal, weiß ich nicht, den Herrn in neuen Sprachen anzubeten. Und eine Frau steht auf und ich sah das irgendwie so aus dem Augenwinkel. Und plötzlich kippt die um, mitten im Gottesdienst. Keiner hat für sie gebetet, keiner hat irgendwie die Hände auf sie gelegt. Bumm, macht's. Ich bin so, Mist, ich war kein anderer da, ich war irgendwie an dem Sonntag dran. Und ich bin so hingegangen, habe sie mir angeguckt. Sah irgendwie ganz friedlich aus. Und ich habe mir gedacht, ich lasse sie mal liegen. Und am nächsten Sonntag hat sie ein Zeugnis gegeben von dem, was Gott getan hat in diesem Moment. Innere Heilung floss. Verletzung, Missbrauch, Dinge, die tief im Innersten, in ihrer Seele sich eingeschnitten und hineingebrannt hatten. Gott platzte, der Knoten platzte und sie war frei davon. Ich hab gesehen, wie die Gegenwart Gottes das Leben von Menschen berührt hat und wie vorher unlösbare Probleme sich in Luft aufgelöst haben. Ich habe gesehen oder erlebt, wie die Gegenwart Gottes in das Leben von Menschen kam und sie hat bewirkt, dass Menschen, die verfeindet gewesen sind, wo sich so viel Bitterkeit ins Leben hinein manövriert hatte, dass sie bereit wurden zu vergeben, dass Versöhnung stattgefunden hat. Andere erlebten innere Heilung, körperliche Heilung. In Johannes 15, Vers 5, da heißt es, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, dann bringt ihr viel Frucht. Und getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und dummerweise sitzen wir oft in unseren Kirchen und wir versuchen uns und andere davon überzeugen, dass das nicht so ist. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ja, nee, warte mal, das kann man so nicht sagen. Also ich kann schon auch eine ganze Menge, oder? Bei so vielen positiven Auswirkungen der Gegenwart Gottes sollte die Frage erlaubt sein, ob es irgendwelche Dinge gibt, die das blockieren können. Gibt es Dinge, die Gegenwart Gottes blockieren? Und an der Stelle ohne Anspruch auf Vollständigkeit, aber ich glaube, dass Sünde und dass Ungerechtigkeit, dass das zwei der größten Blockaden für die manifeste Gegenwart Gottes unter uns sind. Sünde und Ungerechtigkeit sind wie die Gegenwart, also der Gegenpart zur Gegenwart Gottes. Wo Sünde und wo Ungerechtigkeit ist, da ist es wie eine verdrehte, perverse Gegenwart, die da ist und die wie mit der Gegenwart kämpft. Und eigentlich ist es so, dass die Gegenwart Gottes, Gott könnte sie platt machen, oder? So wie er in Offenbarung am Ende den Feind und den Tod besiegen wird. Einmal geblasen, fällt er um. Aber irgendwie hat er sich entschieden, in dieser Phase der Zeit, in der wir leben, bestimmte Gesetzmäßigkeiten aufrechtzuerhalten. Und es bedeutet, dass dort, wo Bösartigkeit ist, dort, wo Ungerechtigkeit ist, wo Unmoralisches ist, dass das Dinge sind, die Gegenwart Gottes wie vertreiben. Er zieht sich zurück, er sagt, okay, ihr habt einen freien Willen, ich habe ihn euch gegeben, aber ich stehe nicht drauf. So, wenn Ungerechtigkeit und wenn Sünde in unserem Leben vorhanden sind, dann entstehen Mauern. Nicht von Gott, nicht Gott baut die Mauer. Durch unser Fehlverhalten bauen wir Mauern auf und die hindern am Ende Gott, die Dinge zu tun, die er geplant hat. Kannst du dir vorstellen, dass Gott für jeden einzelnen Gottesdienst, wo wir uns treffen, dass er Pläne hat, dass er Gedanken hat, dass er Dinge hat, die er tun möchte? Manchmal meinen wir, ich weiß nicht, ob du das von dir auch kennst, aber manchmal meinen wir so, dass Gottes Sicht im Hinblick auf Sünde, dass sich die verändert hätte. So vom Alten Testament hinein zum Neuen Testament, oder? Und jetzt im Neuen Testament ist alles nur noch Friede, Freude, Eierkuchen und die Gnade und die Liebe und die ist da. Aber Sünde war und ist etwas, was Gott immer verabscheut und was Gott immer gehasst hat. Und gleichzeitig liebt er den Sünder, okay? Aber weil er weiß, dass Sünde und dass Ungerechtigkeit etwas ist, was in deinem oder meinem Leben Dinge blockiert und uns zerstört und Berufung und all das am Boden hält, ist er so dagegen. Und deshalb ist es auch nie gut, wenn wir fälschlicherweise aus was für Gründen auch immer bestimmte Dinge in unserem Leben tolerieren, von denen wir eigentlich wissen, dass sie nicht in Ordnung sind. Nicht aus einem Gesetz raus, aber hey, die Gegenwart Gottes, oder? Oder ich weiß nicht, vielleicht erlaub mir mal diesen Gedanken. Manchmal denken wir ja so, okay, unser Job ist es, Sünde zu lassen wegen uns selber, oder? So, damit ich eines Tages es schaffe oder im Himmel ankomme, oder muss ich Sünde rausschmeißen? Ist eine gute Sache. Aber lass mich deine Gedanken mal erweitern. Wie wäre das, wenn du sagst, okay, um meiner selbst willen will ich nicht sündigen, aber auch um der anderen willen. Hey, wenn wir sonntags gemeinsam zusammenkommen, wenn wir rein und wenn wir heilig sind, was wird anderes passieren, als dass es die Gegenwart Gottes wie anzieht? Dass wir mal uns sensibilisieren dafür und sagen, okay, hey, wie wäre es, wenn ich Sünde rausschmeiße? Ja, wegen mir, weil es mich zerstört, aber auch, weil es, wenn es dazu führt, dass mein Fehlverhalten dazu führen kann, dass das, was wir alle brauchen, was die Gemeinde baut, wie nichts anderes, dass das blockiert und gehindert wird, ey, dann will ich das opfern, oder? Dann will ich bereit sein, diese Sünde mal fröhlich in den Tod zu geben, mit des Herrn Hilfe, oder? Also mit Sünde zu spielen oder sie klein zu reden, sie zu tolerieren in unserem Leben, ist nie eine brillante Option. Weil es uns am Ende immer trennt von dem, was wir brauchen. Wie die Luft zum Atmen, und das ist die Gegenwart Gottes. Die Geschichte von Adam und Eva, die verdeutlicht eine bestimmte Sache, und zwar, dass Gott, bevor er den Menschen schuf, einen Ort schuf. Hast du mal drüber nachgedacht? Er schuf Adam und Eva nicht in den luftleeren Raum, sondern er kreierte erst Eden. Erst erschuf er das Umfeld, er erschuf den Ort, dann schuf er Adam und Eva. Aber dieser Ort, ihr Lieben, er war geprägt von einer Atmosphäre. Und die Atmosphäre, die herrschte, war die Atmosphäre des Himmels. Man kann lesen im Schöpfungsbericht, dass Gott in der Kühle am Abend kam in den Garten. Und er hatte Gemeinschaft und er hatte Beziehung. Die Gegenwart, die Person, er selber, er war da. Juhu! Er war da mit seiner Fülle, er war da mit seiner Liebe, er war da mit seinem Frieden, er war da mit seiner völligen Versorgung, mit all dem, was sie brauchten. Alles war da, warum? Weil die Gegenwart Gottes, weil sie da war. Und Gott weiß, dass außerhalb der richtigen Atmosphäre, dass unsere Ziele und das Berufung, dass die gar nicht richtig hochkommen können. Und deshalb sucht er, ich glaube, die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um zu suchen, wo sind Orte, wo ich mich niederlassen kann? Wo sind Orte, die ich heimsuchen darf? Wo sind Orte, wo meine Gegenwart wirken darf? Wo sie das tun darf, was sie tun will? Wie im Himmel, so auf Erden. Die das widerspiegeln. So damals in Eden als auch heute hat die Trennung von Gottes Gegenwart krasse Folgen. Lass uns kurz, ich bin bald am Ende. Ich verspreche es. Bin ich schon in Overtime, oder? Wahrscheinlich. Was passiert, wenn wir getrennt werden von der Gegenwart Gottes? Wir verlassen den Ort der Versorgung und des Schutzes. Wenn wir raus sind aus der Gegenwart, sind wir nicht mehr safe, wir sind nicht mehr beschützt. Ungehorsam und Sünde in unserem Leben, die führen dazu, dass wir ein leichtes Opfer werden. Ein leichtes Opfer für die Pläne und für die Ziele des Teufels. Nicht nur Gott hat Pläne und Ziele mit deinem Leben, sondern es gibt einen Teufel, der hat auch Pläne und Gedanken und Ziele mit dir. Der eine kam, um zu rauben, zu schlachten und zu stehlen, das ist der Teufel. Und der andere kam, damit du Leben und Leben im Überfluss hast. Das ist der Herr. Darüber hinaus werden wir religiös. Ohne die Gegenwart Gottes werden wir religiös. Und wir beginnen Dinge mechanisch. Und nach außen kann das alles genauso aussehen. Oder du sprichst die gleichen Gebete, du singst die gleichen Lieder, aber es manifestiert sich nichts. Die Gegenwart manifestiert sich nicht. Und als Ergebnis, als Endergebnis von dem, werden wir schließlich geistlich trocken. Und das ist ein richtig, wenn wir geistlich trocken sind, das ist richtig böser Platz. Weil wenn du geistlich trocken bist, dann wirst du immer gezwungen, entweder das, was andere erleben, schlecht zu reden oder klein zu reden. Warum? Weil es dich jedes Mal daran erinnert, dass mehr in deinem Leben möglich ist. Es erinnert dich jedes Mal daran, was du verloren hast oder was dir abhanden gekommen ist, was der Herr dir wieder schenken will. Trennung und Sünde führen am Ende immer dazu, dass sie uns von dem Lebensquell, von der Lebensquelle, die Jesus ja selber ist, abschneidet. Wisst ihr, bei all dem Liebe und Gnade sagt unsere Bibel auch, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist. Er eifert. Und wisst ihr, worüber er sich ereifert? Dein und mein Herz. Es geht Gott um unsere Herzen. Zeit, Programme, Ziele, andere Menschen, all diese Dinge müssen nicht zwangsläufig im Widerspruch zur Gegenwart Gottes stehen, tun sie aber leider Gottes oft. Und während der Vorbereitung auf dieses Thema habe ich ganz, ganz krass einfach diese Sehnsucht Gottes gespürt, dass uns wieder wichtig wird, was ihm wichtig ist. Dass wir die Wichtigkeit und dass wir die zentrale Notwendigkeit seiner Gegenwart, dass wir das neu verstehen. Wo wir es verstehen, dass wir beginnen, es zu begehren. Verstehen, begehren und wo wir sie dann erleben, ein Begehren, wer sucht, der wird finden, oder? Ein Begehren wird mehr und mehr, und auch wenn es klein ist und wenn es wenig ist, lasst uns das Kleine nicht gering schätzen. Deshalb, wo wir es dann erleben, kommt das Nächste, dann müssen wir es verteidigen. Wir müssen eifersüchtig werden, wie auf alles andere, was das uns wieder rauben will. Wir müssen es verteidigen und uns regelrecht festbeißen. Und da bin ich bei einem Bild von einem Pitbull. Weil ich liebe es einfach so marchalisch, oder? So radikal. So. Pitbulls wurden damals gezüchtet, im alten Rom. Eine Hunderasse, die gezüchtet wurde mit dem Ziel, dass man sie gegen Bullen kämpfen lässt. In der Arena, in Rom. Kolosseum. So, und es ist, am Ende ist es wie David gegen Goliath, nur im Tierreich. Jetzt sind Pitbulls ziemlich fette, muskulöse, starke Hunde. Aber hast du schon mal einen Bullen gesehen? Pitbull? Bulle. Zwei Hörner. Jetzt stell dir vor, du bist der Pitbull, oder? Du bist in der Arena. Die Flagge geht hoch oder ging deine Käfigtür hoch und zup, steht da ein Bulle, oder? Schart mit den Füßen. Guck dich an. Senkt irgendwie seine Hörner, läuft auf dich zu. Und der Pitbull, was weiß er? Der Pitbull weiß, er hat eine einzige Möglichkeit. Während dieser Stier kommt, springt er und er reißt sein Maul auf und er versucht, sich im Hals des Pitbulls festzubeißen. Und wisst ihr, was die Spezialität von Pitbulls ist? Pitbulls lassen erst los, wenn sie entweder selber tot sind oder wenn das Ziel, was sie begehren, wenn das tot ist. Gut, und an der Stelle schwankt mein Vergleich mit der Gegenwart Gottes. Aber ich liebe es irgendwie so marchalisch. Deshalb, ich glaube, dasselbe gilt für die Gegenwart Gottes. Wir sollen es verstehen, wir sollen es begehren, dann werden wir es erleben. Wo wir es erleben, müssen wir uns festbeißen. Radikal. Was bedeutet das? Ein Verständnis und eine Sehnsucht für diese Gegenwart Gottes, die sagt, don't touch this. Don't touch this. Hey, wenn wir sie spüren, wenn wir sie erfahren, wenn wir sie erleben, keiner fasst sie an. Berühr sie nicht. Versuch nicht, sie zu verdrängen. Komm nicht mit irgendwelchen sekundären Dingen wie Zielen und wie Programmen und Visionen, wenn er dabei ist, was zu tun. Don't touch this. Ich glaube, das ist, was wir brauchen in Deutschland. Eine radikale Einseitigkeit. Wer es wagt, die Gegenwart Gottes, ich meine, es war im Alten Testament schon die Bundeslade, oder? Keiner ist dahin und hat irgendwie gedacht, ach komm, wir spielen mal ein bisschen mit dem Ding. Frag die mal, die gibt's nicht mehr. Wer es wagt, bekommt es mit dir und mit mir zu tun, oder? Mit deinem Nudelholz, mit deinem Baseballschläger, was immer du gerade zur Verfügung hast. Keiner fasst sie an. Hey, wie wäre das, wenn wir sagen, das steht nicht mehr zur Diskussion? Wir können über ganz, ganz viele Dinge lässt sich diskutieren mit uns, oder? Aber nicht über das, da sind wir zugenagelt, oder? Wie wäre es, wenn wir eine Sehnsucht entwickeln, die sagt, hey Gott, ich will an den Punkt kommen, an dem du und deine Gegenwart in meinem Leben offensichtlich ist. Wenn Leute mir begegnen, dann sollen sie dir begegnen. An meinem Arbeitsplatz, in meiner Schule, in meinem Umfeld. Hey Gott, lass Ströme lebendigen Wassers, lass das von mir fließen. Johannes 14, Vers 12, und da bin ich dann wirklich gleich fertig. Er sagt Jesus, wer an mich glaubt, der wird die Werke tun, die ich tue. What? Also kann man das wirklich so sagen? Also muss man doch theologisch irgendwie ein bisschen gerade rücken, oder? Die gleichen Werke, die Jesus getan hat, die sollen wir tun können? Alles beginnt damit, dass die Gegenwart Gottes, die in und auf dem Leben von Jesus war, dass die in zunehmendem Maße auch in dir und in mir ist. Und wo das der Fall ist, ihr Lieben, da tun wir nicht nur das, was Jesus tat, sondern er sagt, wir tun sogar noch größere Werke als er. Also das ist doch mal wirklich abgedreht jetzt, oder? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Ich weiß nicht, ob du mal Apostelgeschichte 5 gelesen hast. Apostelgeschichte 5, Vers 15. Da läuft Petrus irgendwie durch Jerusalem. Also Jesus hat auf ganz, ganz viele unterschiedliche, freakige Art und Weise geheilt. Aber ein Schatten war nicht dabei. Ich habe von keiner Schattenheilung gelesen. Und in der Apostelgeschichte, da läuft Petrus und der Schatten, er fiel auf die Menschen und die Menschen wurden geheilt. Also nur mal zum Klarstellen, ein Schatten heilt heute, damals wie heute, niemanden. Es war nicht der Schatten, der die Menschen heilte. Es war das, was Petrus überschattete, was heilte. Und es war die Gegenwart. Es war die Gegenwart Gottes. Was in ihm war. Petrus war wie so ein leckender Eimer, oder? So ein löchriger Eimer. Es floss raus. Es floss raus, was drin war. Was in ihm war, kam raus und es manifestierte sich in Zeichen, in Wunder, in Heilung, in Befreiung, was immer die Leute brauchten. Manchmal sitzen wir dann so drin und sagen, das entsteht ganz schön viel Druck. Hey, wir können es nicht machen. Aber das, worum es mir auch geht mit dieser Predigt, ist, ich will da was kitzeln. Ich will versuchen, deine Sehnsucht wachzurütteln in dir, die im wachsenden Maße in mir ist. Schwankt es? Natürlich schwankt es. Hey, ich habe 4 Kinder. Das kann gar nicht anders als schwanken. Manchmal gibt es Tage, da versuche ich so viele Dinge und nichts davon passiert. Ja, dann schieße ich mir auch nicht ins Knie und sage, oh, meine Güte, und was bin ich? Nein, dann gibt es andere Tage, da ist ein bisschen mehr Zeit. Es geht um dieses Herz, um dieses Verständnis zu sagen, wir lassen dich nicht, es sei denn, du segnest. Wir lassen dich nicht, es sei denn, du kommst mit dem, was du hast, mit deinem Über auf unser Natürlich. Ihr Lieben, das ist unser Erbe. Das ist Teil der guten Botschaft. Das ist Teil des Evangeliums. Jeder Einzelne von uns kann die Gegenwart Gottes anzapfen und kann in dem, und in der Kraft unterwegs sein, in der Jesus unterwegs gewesen ist. Voraussetzung, Dreh- und Angelpunkt, Schlüssel ist die Gegenwart Gottes. Es braucht diese bewusste Entscheidung in dir und in mir, Gott nicht nur sonntags zu suchen. Sonntags kommen wir zusammen und dann bestaunen wir das, was Gott tut, oder? Sonntag ist nicht in erster Linie der Ort oder der Zeitpunkt, wo wir Gott suchen. Also klar können wir auch gemeinsam Gott suchen, aber wie wäre das, wenn wir vorbereitet kommen? Wenn wir Zeit finden. Ja, ihr versteht, was ich meine. Als irgendwann in den USA, und damit schließe ich wirklich. Ja, er schließt. Lass ihn doch endlich schließen. Als irgendwann in den USA Gold gefunden wurde, da haben Tausende von Menschen aus ganz Europa, die haben sich aufgemacht, die haben ihre Zelte abgebrochen, die haben alles verkauft, was sie gehabt haben, sie haben alles auf eine Karte gesetzt, sind nach Amerika gegangen, ohne zu wissen, was irgendwie passiert, mit dem Ziel, was zu entdecken. Und hier reden wir, ihr Lieben, wir reden über etwas, was viel, viel kostbarer und viel, viel zentraler und entscheidender ist als jegliches vergängliche Gold. Eine Sache, die Dinge hinbringt, die wir mit Geld nicht kaufen können. So zentral und so wichtig ist es. Und deshalb möchte ich dich bitten, dass unabhängig davon, wie wir jetzt diesen Gottesdienst vielleicht gleich noch abschließen, dass du es nicht einfach eine nette Botschaft und eine nette Idee sein lässt, sondern dass du es zulässt, dass der Herr mit dir nochmal eine Ehrenrunde drehen darf. Vielleicht heute Nachmittag, vielleicht morgen, irgendwann, wenn du Zeit und wenn du Ruhe hast. Aber dass du sagst, hey, da hat mich irgendwie was angefixt. Irgendwie spüre ich in meinem Herzen eine Sehnsucht nach diesem Meer. Ich kann es nicht machen, ich kann es nicht tun, aber hier bin ich, Herr. So gut es irgendwie geht, mache ich auf. Wie auch immer das für dich aussehen mag, das mag für dich vollkommen anders aussehen wie für deinen Nachbarn, aber es ist zentral und es ist entscheidend, dass du es zulässt. Wenn du so ein Klopfen spürst, die Gegenwart Gottes ist das Unterscheidungsmerkmal und sie zeigt anderen, dass wir Gottes Kinder sind und dass er Gnade und dass er Gefallen an uns gefunden hat. Mose wusste das. Hey, lasst uns diese Lektion von ihm lernen. Diese Lektion. Wenn deine Gegenwart nicht mit uns geht, bleiben wir. Dann bleiben wir. Dann wollen wir nirgendwo hingehen. Kommt die Band nochmal? Ja, es ist lang und es ist weit, aber jetzt ist doch die Zeit, das zuzunageln, oder? Jetzt nehmen wir uns nochmal 5 Minuten und weiß ich nicht, was auch immer wir gleich treiben. Lass uns doch damit starten, dass wir nochmal aufstehen und dass wir nochmal in den Song gehen und dann...